Ja, guten Morgen auch von mir, euch, die ihr hier seid und bei offenem Fenster und mit Mundschutz ausharrt, aber auch denen, die zu Hause sitzen an den Bildschirmen. Das Wort Gottes ist voller guter Nachrichten und für jeden Prediger oder jedem Prediger bereitet es Freude, diese guten Nachrichten zu verkündigen und zu entfalten. Das sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bibel auch eine Reihe von Berichten enthält, in denen Gott sich unzufrieden mit seinem Volk zeigt, weil es sich nicht so verhält, wie er sich das vorstellt oder wie er sich das wünscht. Tatsächlich ist es für ein gesundes Wachstum der Gemeinde Jesu und auch ihrer Glieder wichtig, sich auch den herausfordernden Texten der Bibel zu stellen. Und das möchte ich heute tun. Ich möchte einen dieser Texte heute mit euch näher anschauen. An dem bin ich vorbeigekommen bei meiner Bibellese. Er steht im 4. Mose, 4. Mose, Kapitel 11, Vers 1, und ich lese ihn mal. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn, und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn, da legte sich das Feuer. Und man gab diesem Ort den Namen Taberah, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken, an die Melonen, an den Lauch, an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet, gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Und an anderer Stelle heißt es, an das Manna, vor dem uns ekelt, sehen unsere Augen. Was war denn da geschehen? Blenden wir kurz zurück. Israel war von Gott mit starker Hand, also mit Wundern und Zeichen, aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden, war von Mose in die Wüste geführt worden und dort hat Gott mit diesen 12 Stämmen Israel einen Bund geschlossen. Er sollte ihr Gott sein und sie sollten sein Volk sein. Und wesentlicher Teil dieses Bundes, Gott wollte sie in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließen. Milch und Honig. Also wer schon mal im Sinai war, der weiß, wie faszinierend diese Landschaft ist, mit dieser roten Steinwüste, wo man kilometerweit durchfahren kann mit dem Bus. Unglaublich beeindruckend, aber naja, auch schon etwas karg. Und das merkt auch das Volk Israel recht schnell. Und so geschieht, was immer wieder mal geschieht und was auch wir heute immer wieder noch erleben. Schon bald nach der ersten Euphorie, vielleicht kurz nach der Bekehrung zu Jesus, nach einer intensiven Erfahrung mit Gott, nach einer tollen Zeit in der Gemeinschaft, in der Jugendgruppe, wo auch immer, da kommt so die Phase der Ernüchterung. Das Leben wird etwas alltäglicher, es wird etwas gewöhnlicher und ja, es stellt sich auch Mangel ein. Und man stellt fest, Gott erfüllt uns gar nicht jeden Wunsch. Ja, er erfüllt noch nicht einmal jedes aus unserer Sicht berechtigte Bedürfnis. Und die Frage drängt sich so ins Bewusstsein, meint es Gott überhaupt gut mit mir? Steht er überhaupt zu seinem Wort? Was ist denn nun mit dem verheißenen Land, in dem Milch und Honig fließen? Was habe ich denn vom Glauben, wenn es mir gar nicht besser oder, setzen wir noch eins drauf, wenn es mir sogar schlechter geht als denen, die nicht glauben, die nicht auf den Wegen des Herrn gehen, die nicht nach seinem Willen fragen. Was bringt mir denn der Glaube, wenn ich Mangel leide? So haben sie gefragt in der Wüste und so fragt auch manch einer heute, in diesen Tagen, die zugegebenermaßen nicht leicht sind. Was schön ist, wenn man die Bibel so am Stück mal durchliest oder ein ganzes Buch mal durchliest, man merkt, wenn was wiederkehrend ist. Wenn Formulierungen immer wieder auftauchen, wenn manche Themen immer wieder auftauchen. Und beim 4. Buch Mose ist es eben auch so, wer das mal am Stück durchliest, der wird feststellen, da taucht eine Formulierung immer wieder auf, die uns Einblick in diese Unzufriedenheit des Volkes Israel in der Zeit nach dem Aufbruch am Sinai gewährt. In regelmäßigen Abständen klagt nämlich das Volk Gott und mit Gott auch den eingesetzten Leiter Mose an. Warum nur sind wir aus Ägypten ausgezogen? Kapitel 11, 20. Wären wir doch in Ägypten gestorben oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? 14,2. Und warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen? 20, Vers 5. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? 21, Vers 5. Und, schon recht früh, in 14, Vers 4. Lasst uns ein Haupt, das heißt ein anderes Haupt, einen anderen Leiter über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Also hier in 4. Mose 11, wo der Text steht, der Predigtext, da geht es ums Essen. Schon nach kurzer Zeit, und ganz ehrlich, da habe ich wirklich Verständnis für, wenn ich schon sehe, dass sie sich nach Knoblauch sehnen und nach Zwiebeln. Aber schon nach kurzer Zeit hat dieses Volk genug von der kargen Ernährung. Sie hatten gedacht, Volk Gottes zu sein, würde sie auch in irdischer Hinsicht privilegieren, bevorzugen. Aber so wie sich das jetzt darstellte, mitten in der Wüste, von Mangel umgeben, nein, so hatten sie sich das Leben mit Gott und als Volk Gottes, als Königskinder, nicht vorgestellt. Geistliches Leben, nein, das sah für sie irgendwie anders aus. Das war nicht das, was sie jetzt umgab und das sie gesehen haben, egal in welche Richtung sie geschaut haben, Norden, Süden, Westen, Osten. Was sagen sie? Kapitel 20, Vers 5. Es ist nicht ein Ort für Saat und für Feigenbäume und Weinstöcke und Granatbäume und auch kein Wasser ist da zum Trinken. Ja, das ist eine Not. Und diese Not muss man gar nicht kleinreden, das ist tatsächlich eine Not. Die brechen auf, das verheißene Land im Kopf, und dann sehen sie um sich rum Wüste. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch geht, mich hat es erinnert an eine andere Sache, die wir in der Bibel finden, nämlich das, was wir im Neuen Testament lesen, direkt im Anschluss an die Einsetzung, ich nenne es mal so, an die Initiation Jesu, wo er seinen öffentlichen Dienst beginnt, nämlich mit der Taufe. Unmittelbar nach der Taufe Jesu und Gottes Zusage, dieser ist mein geliebter Sohn, wird er vom Geist Gottes in die Wüste geführt, um versucht, das heißt geprüft zu werden. So wie das Volk Israel unmittelbar nach dem Bundesschluss in die Wüste geführt wird und da erstmal Mangel erlebt, so erlebt es auch Jesus unmittelbar nach dieser göttlichen Zusage, eine Stimme aus dem Himmel, das ist ja nun nicht wirklich was Alltägliches. Unmittelbar danach wird er in die Wüste geführt, um Mangel zu leiden. Aber anders als das Volk Israel versagt er in dieser Prüfung nicht, er besteht sie. Und er weist, als ihm noch Brot angeboten wird vom Versucher, weist diesen sogar zurück mit einem Zitat aus dem 5. Buch Mose. Wir kennen das, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und wenn ihr es in 5. Mose 8 mal lest, dann steht da noch was davor. Ich gebe euch das mal als Hausaufgabe mit. Schaut mal, was da noch davor steht. Dass Gott nämlich bewusst diesen Mangel herbeigeführt hat, um zu prüfen. Ganz schnell und wie ein Kartenhaus war der noch kindliche Glaube des jungen Volkes Israel in sich zusammengefallen. Und der Grund dafür war einzig und allein die Tatsache, dass sie auf etwas verzichten mussten. Auf etwas verzichten mussten, von dem sie glaubten, dass es ihnen zusteht. Dieses Wort Verzicht ist in den letzten Jahren gesellschaftlich aus der Mode gekommen. Als Tugend taucht die Fähigkeit, auf etwas verzichten zu können, eigentlich kaum mehr auf. Aber dabei gehört gerade diese Fähigkeit zu den großen christlichen Tugenden, an denen die Andersartigkeit des Reiches Gottes und auch die Andersartigkeit der Gemeinde offenbar wird. Was schreibt Paulus an Timotheus? Wenn wir aber Nahrung und Kleidung genug haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Ja wie, was, als Königskind? Ich soll mir genügen lassen, wenn ich genug zum Essen habe und was zum Anziehen? Sind wir nicht privilegiert? Jakobus schreibt, sprecht mal so, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Und damit betont er die Abhängigkeit. Ja, wir sind abhängig. Und in Sprüche, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Verzicht, das passt auch für viele Christen und Gott sei es geklagt. Und ich muss da den Finger als erstes auf mich richten. Verzicht passt auch für viele Christen nicht mehr in das Bild eines lebenswerten Glaubenslebens. Wir reden viel lieber von Fülle, die den erwartet, der sich Jesus anvertraut. Ja, und das stimmt auch irgendwie. Nur dass Fülle im Sinne des Evangeliums gerade nicht die Erfüllung der eigenen egoistischen Bedürfnisse meint und auch nicht der vermeintlich geistlichen Bedürfnisse oder das ungehemmte Ausleben unserer Freiheit. Fülle, das meint, Gott sagt Ja zu deinem Leben und du bist hineingenommen in die Gemeinschaft mit seinem Sohn und mit dem Vater. Das ist Fülle. Aber diese Gemeinschaft mit dem Sohn und mit dem Vater ist eben auch mal eine Gemeinschaft des Verzichts. Ich habe gestern in Johannes gelesen und da ist mir ein Vers aufgefallen, der ist mir noch nie aufgefallen, in Johannes 2. Aber der hat mich beeindruckt. Ich lese den kurz mit euch. Da steht in Johannes 2, ich glaube 29, ich guck kurz nach. Und der hat mich wirklich stutzen lassen. Moment. Ja, Johannes 2. Da heißt es dann am Schluss, als er aber zu Jerusalem war am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Da könnte man sagen, Halleluja. Aber wie geht's weiter? Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste, was im Menschen war. Ich fand es beeindruckend. Da sind Zeichen und Wunder, die Leute glauben an ihn und er vertraut sich ihnen nicht an. Warum? Weil er genau weiß, dass es ihnen um die Zeichen geht und nicht um ihn. Es ist schon ein Unterschied, ob wir uns Gott anvertrauen oder ob wir nur nach seinen Gaben schielen. Es gibt vieles, auf was wir im Moment pandemiebedingt verzichten müssen, sowohl die Einzelnen als auch die Gemeinde. Die Art und Weise, wie wir auf diese Einschränkungen reagieren, sagt viel darüber aus, wie es um unseren Charakter und um unseren Glauben bestellt ist. Nirgendwo, und das finden wir in der Bibel immer wieder, nirgendwo zeigt sich der Charakter eines Menschen und seines Glaubens deutlicher als in der Krise. Deshalb macht es mich traurig, wenn ich sehe, mit welch einer Aggression kann man schon sagen und auch verbalen Brutalität, selbst Christen ihre vermeintlichen Rechte und Pflichten, Rechte und Freiheiten einfordern und nicht davor zurückschrecken, im selben Zug mit Verschwörungstheoretikern, mit Neonazis, mit Esoterikern, mit AfDlern mitzumarschieren, anstatt sich, wie es im Psalm 1 heißt, klar und deutlich von diesen abzugrenzen. Ich kann euch nur eine Geschichte erzählen. Wir kriegen viel im Rathaus. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich bin im Rathaus sowohl für Personal als auch für die Bildungseinrichtungen, also Schulen und Kindergärten zuständig. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist im Moment gerade nicht vergnügungssteuerpflichtig. Jetzt wurde im Landkreis Böblingen eine Testpflicht eingeführt für Kindergartenkinder. Das haben wir Mittwochabend erfahren. Und ab Montag gilt die. Stellt uns natürlich vor massive Herausforderungen. Man kann auch denken, wie man will darüber. Jetzt haben wir mit viel Aufwand versucht, das zu organisieren, das gut für die Eltern zu organisieren, dass sie die Tests selber machen können und nicht fremde Leute den Kindern in der Nase popeln. Jetzt habe ich doch tatsächlich am Donnerstag gleich eine Mail bekommen. Das sei ja nur noch zum Lachen, sei ja wie früher. Ich sei die NSDAP und die Kinder seien die Juden. Parallel kriegen wir Briefe von Menschen, die uns um die Ohren hauen, wie wir denn einem solchen abgöttischen Staat dienen könnten. In Offenbarung 13 müsste man doch dem Tier wehren. Ich könnte euch noch ein paar andere Dinge erzählen. Lassen wir es, das ist, glaube ich, jetzt wenig erbaulich heute Morgen. Ich möchte aber nur euch auch einfach ein bisschen mit hineinnehmen in das, was tatsächlich auch passiert. Und ganz ehrlich, und es macht mich traurig, dass Christen sich daran beteiligen. Bei aller guter Absicht, die bei vielen dahinter steht, aber wir müssen schon schauen, in welchem Zug wir mitmarschieren. Als Christen sollen wir Salz und Licht in der Welt sein. Salz, das heißt, wir sind anders. Wir fallen durch unsere Andersartigkeit auf. Ja, und das brennt manchem in den Augen. Aber wir sind anders. Und diese Andersartigkeit führt uns Jesus ja deutlich vor Augen. Ich zitiere es immer wieder und auch, ich werde es auch weiterhin tun, weil ich den Vers wichtig finde. Als er vor Pilatus steht und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, dann hätten meine Jünger gekämpft, um die Rechte durchzusetzen, die ich habe. Aber sie haben nicht gekämpft. Naja, einer hat es versucht, aber Jesus hat ihm gewehrt. Nein, es geht nicht darum zu kämpfen, um die Rechte durchzusetzen. Und was schreibt Petrus? Christus hat euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der wurde geschmäht, hat aber nicht wieder geschmäht. Er hat gelitten, aber er drohte nicht, sondern er hat sich Gott überlassen. Salz sein und Licht sein, das heißt, wir machen es hell und wir machen es warm, dort, wo nämlich Einsamkeit herrscht und wo Lieblosigkeit herrscht. Beides, Salz und Licht sein, können wir aber nicht, wenn unser Herz von Rebellion, von Anklage und dem Empfinden ausgefüllt ist, dass wir ständig zu kurz kommen und dass wir ständig selber ungerecht behandelt werden. Von wem auch immer. Jesus formuliert es sehr ausdrücklich in der Bergpredigt. Glückselig die Sanftmütigen. Glückselig die Barmherzigen. Glückselig die Friedensstifter. Für uns als seine Nachfolger sind diese Seligpreisungen nicht nur eine pazifistische Art und Weise, wie man die Welt sehen kann, sondern ein Auftrag. Wir, so wie wir hier sitzen, mitsamt unseren Masken oder allein zu Hause vor dem Bildschirm, wir sind angehalten, Frieden zu stiften, nicht Rebellion oder Unruhe. Wir sind angehalten, barmherzig zu sein, sanftmütig zu sein. Und das schließt vieles mit ein. Drei Dinge möchte ich euch sagen. Es schließt mit ein, dass wir aufhören, ständig eigene Rechte und Freiheiten einzufordern, von denen wir glauben, dass sie uns zustehen. Es kann nicht sein, dass wir am Sonntagmorgen singen, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott. Und mittags gehen wir mit Querdenkern auf die Demo, weil der Mediamarkt zu hat. Es schließt ein, dass wir uns nicht anstecken lassen von der medialen Hexenjagd, bei der jeden Tag in Zeitungen, im Fernsehen, im Internet neu aufgezeigt wird, wer was falsch gemacht hat und was alles nicht funktioniert. Wo immer nur das fokussiert wird, was nicht perfekt ist. Ich weiß, das ist uns Deutschen zu eigen. Und wenn wir bei wie vielen 100 Ländern auf der Welt nur auf dem 7. Platz sind, ist das für uns natürlich zu wenig. Aber es geht nicht, dass es immer nur fokussiert wird, was nicht perfekt ist. Wenn wir damit einsteigen, dann zerstören wir Vertrauen. Vertrauen der Bürger in ihre Regierung, aber auch Vertrauen der Regierung in ihre Bürger, dass sie erwachsen mit gewissen Einschränkungen umgehen können. Wenn wir damit einsteigen, vergiften wir, statt zu versöhnen. Wir sollen Vertrauen stärken. Wir sollen zur Versöhnung beitragen. Es geht nicht, dass wir am Sonntag Barmherzigkeit predigen und am Montag lauthals über das vermeintliche Versagen der Regierung uns freuen und herziehen. Und das Dritte, es schließt ein, dass wir nicht in den Chor derer einstimmen, die genau wissen, was man eigentlich alles besser machen müsste. Die im Kollegenkreis, und ich kenne das wirklich, wenn man morgens kommt und Bedarf hat, sich auszutauschen, wenn man im Kollegenkreis steht und immer alles besser weiß und wo einem nichts Besseres einfällt als die da oben, das ist sowieso ein Begriff, den wir streichen sollten, ja, als die da oben für das zu verurteilen und an den Pranger zu stellen, was sie tun, anstatt für sie zu beten, wie es uns die Bibel vorschreibt. Ja, es ist keine Empfehlung. Es ist eine Anweisung, dass wir für die Oberen beten. Als wären wir hier unten, ja, per se die moralisch besseren Menschen, nur weil wir weniger Verantwortung tragen und keine Entscheidungen treffen müssen, für die wir uns nachher rechtfertigen müssen. In Matthäus 7 heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ich weiß, ich mut euch viel zu heute. Als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Ja, und Gott hat sein Volk gestraft, weil es sich nicht von den anderen Völkern unterschied, sondern so handelte, als würden sie Gott nicht kennen. Deutlicher kann uns Gott mit Worten, glaube ich, nicht mehr ermahnen. Paulus schließt sich dem an. Er sagt, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Er hätte alles für sich einfordern können, aber er hat es nicht getan, sondern er ist sogar ans Kreuz gegangen. Und diese Gesinnung Jesu kommt eben auch, ich habe es gerade schon mal an einer anderen Stelle erwähnt, in der Bergpredigt zum Vorschein. Dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Ja, auch Paulus weiß, wovon er schreibt. Sein Leben war geprägt von Entbehrungen und Verzicht. Ja, wie gern wäre der nach Rom gegangen. Ja, er ging ja nachher nach Rom, aber in Ketten. So hat er es nicht gemeint. Und wie gern wäre er nach Spanien weitergesegelt, um dort das Evangelium zu verkündigen. Und er schreibt auch an anderen Stellen, ach, ich wollte schon kommen, aber es war verhindert. Ich konnte es leider nicht. Nein, auch er saß nicht gerne im Gefängnis. Aber gerade aus dem Gefängnis heraus ruft er nicht etwa zum Widerstand auf oder zur Durchsetzung der eigenen Rechte, sondern zur Dankbarkeit und Genügsamkeit. Kolosser, einer der Gefangenschaftsbriefe, schreibt er, der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid. Und seid dankbar. An die Epheser, auch ein Gefangenschaftsbrief, sagt allezeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und im Thessalonicher schreibt er, sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Die Fähigkeit zum fröhlichen Verzicht, zur Demut, zur Dankbarkeit, nein, nicht, dass ihr das denkt, die sind mir auch nicht eigen. Aber das sind die Dinge, über die Gott sich freut. Wer so handelt, gibt Gott keinen Grund, Gericht zu üben. Wie können wir das denn schaffen? Indem wir die Balance halten, indem wir demütig und bescheiden bleiben und den Blick eben nicht nur auf das richten, was uns fehlt, sondern auch darauf, vielleicht sogar vor allem darauf, was wir haben und was er uns geschenkt hat. Seinen Sohn und die Gabe des ewigen Lebens. Und das ist nicht wenig. Ich möchte den letzten Gedanken noch mit euch teilen, den ich in diesem Zusammenhang einfach auch wichtig finde. Manch einer wünscht sich in diesen schwierigen Zeiten auch mehr Gemeindeentwicklung. Und der Wunsch, der ist verständlich. Ich glaube, irgendwo wünschen wir uns das alle. Und viele haben ihr Leben so mit der Gemeinde Jesu verwoben, dass sie es als persönliche Einschränkung empfinden, dass viele Veranstaltungen im Moment nicht stattfinden können. Also über das hinaus, dass man sich nicht sieht, ja? Dass manches brach liegt. Und so manche Wut und Aggressivität ist auch gerade dieser Unzufriedenheit geschuldet, die wir darüber empfinden, dass, ja, man könnte es zitieren, dass es schon viel zu lange dauert und dass nichts nach vorne geht. Aber auch wenn es uns schwerfällt, genau das bedeutet Nachfolge. Dass nicht wir bestimmen, wann und wie schnell es vorwärts geht, sondern Gott, auch mit der Gemeinde. Ich hatte anfangs des Jahres mal in einem Impuls bei unserem Zoom-Gottesdienst auf einen Text verwiesen und spannenderweise findet er sich gerade mal eine Seite vor dem Text, den wir heute haben. Und auf den möchte ich gerne noch mal kurz eingehen. 4. Mose 9 ist das, Vers 22. Da heißt es, von dieser Wolke, also der Gegenwart Gottes, die das Volk begleitete in der Wüste, wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, also auf der Stiftshütte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, dann brachen sie auf. Und 3 Verse vorher. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, na, dann verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Unsere Aufgabe ist es nicht, die Wüste möglichst schnell hinter uns zu lassen und im Eiltempo ins verheißene Land einzuziehen. Auch wenn wir das gern wollen. Unsere Aufgabe als Gemeinde und auch als Gemeindeleitung ist es, auf Gott zu schauen und dann aufzubrechen, wenn die Wolke sich hebt. Nicht früher, auch nicht später, sondern dann, wenn sie sich hebt. Die Gottesfürchtigkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, schreibt Paulus an Timotheus. Und so geistlich manch ein Wunsch nach mehr Entwicklung in Zeiten wie diesen auch wirken mag, so sehr müssen wir uns schon immer wieder fragen, ob in diesem Wunsch nicht mehr das eigene geistliche Bedürfnis zutage tritt. Ich bezweifle sehr, dass diejenigen, die nur eine Richtung kennen, nämlich nach vorne und die ständig den Fuß auf dem Gaspedal haben, sich mit dieser Haltung im Einklang mit dem Wort Gottes befinden. Wir alle kennen die Geschichte mit der ehernen Schlange auch. Wir kennen sie eigentlich ja fast nur aus Johannes 3, weil da eine schöne messianische Verheißung drin ist. Ja, so wie Mose die Schlange erhöht wurde, muss auch der Menschensohn erhöht werden. Aber wenn wir uns das mal im Original angucken, auch in 4. Mose, spannenderweise, da heißt es, und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Gemeint ist das Manna. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk und sie bissen das Volk und es starb viel Volk aus Israel. Die giftigen Schlangen, ja, das waren die Antwort auf das Murren und auf das Klagen über die von Verzicht geprägten Umstände. Ja, und jetzt können wir sagen, na gut, das war Altes Testament, im Neuen ist Gott doch etwas gnädiger, barmherziger und nicht so schnell dabei. Aber da möchte ich auf den 1. Korintherbrief verweisen, denn Paulus bezieht sich genau auf diese Stelle in 4. Mose und er schreibt, lasst uns den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versucht und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Und jetzt kommt's. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ich möchte mit dieser Zusage, dass wir das ertragen können, auch das, was uns jetzt schwerfällt, mit dieser Zusage zum Schluss kommen. Ich mute euch, es ist mir bewusst, und ich tue mich nicht leicht damit, das dürft ihr mir glauben. Ich mute euch mit der Predigt heute sehr viel zu, denn letztlich ist sie für den, der sich darin wiedererkennt, ein Aufruf zur Umkehr, zur Buße. Das ist nicht attraktiv, das ist nicht erbaulich, aber manchmal ist es notwendig und immer ist es heilsam. Im Prediger heißt, für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben im Himmel gibt es eine bestimmte Stunde. Und da kommt sehr viel, übrigens ganz spannend in Vers 5, fürs Umarmen gibt es eine Zeit und fürs von Fernhalten vom Umarmen gibt es eine Zeit. Ja, und es gibt eine Zeit fürs Ermutigen und es gibt eine Zeit fürs Ermahnen. Durch die Online-Gottesdienste wissen wir natürlich, die wir hier vorne stehen, nicht, wer vor dem Bildschirm sitzt und zuhört. Deshalb, all diejenigen, denen dieses Wort heute nicht gilt, die möchte ich um Verzeihung bitten, dass ich es ihnen zugemutet habe. Diejenigen, die sich angesprochen wissen, möchte ich ermutigen, konkrete Schritte auch der Umkehr zu tun. Und uns allen gilt, Gott freut sich über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht nötig haben. Amen.